Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute Nachmittag wollen wir die Predigt hören aus Psalm 121. Wir lesen den ganzen Psalm, die Verse 1 bis 8, und ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen. Und soweit es möglich ist, bitte ich die Gemeinde, sich für das Lesen von Gottes Wort zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Ein Stufenlied. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels, er schlummert nicht und schläft nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Nicht wird die Sonne dich stechen am Tag, noch der Mond bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Bösen. Er wird behüten deine Seele. Der Herr wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das Wort des Herrn aber bleibt ewiglich. Empfängt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Wenn wir jetzt vor dem Jahreswechsel stehen, unseren Herzen erlauben, zur Ruhe zu kommen und zu reflektieren, dann ist in uns bestimmt eine Mischung aus verschiedenen Emotionen. Vielleicht ist es Dankbarkeit und Zufriedenheit, dass wir durch ein weiteres Jahr es geschafft haben. Vielleicht sind wir auch mit ein bisschen Stolz erfüllt, weil wir verschiedene Prüfungen bestanden haben oder einen Beruf im Beruf eine Förderung bekommen haben. Es kann aber auch Enttäuschung sein, weil wir zurückblicken und sehen, was wir nicht geschafft haben, wo wir gescheitert sind und versagt haben, sei es bei den persönlichen Zielen, die wir uns gesetzt haben, oder in Beziehungen oder im Umgang mit unseren Schwächen. Vielleicht sind wir auch im Glauben enttäuscht, weil wir nicht da sind, wo wir gern sein möchten und immer noch mit den gleichen Sünden zu kämpfen haben. Vielleicht sind es Gefühle der Vorfreude auf das, was im nächsten Jahr auf uns wartet. Besondere Anlässe, vielleicht eine Abschlussfeier oder ein lang geplanter Urlaub. Vielleicht sind es Ängste und Sorgen, ein neuer Arbeitsplatz, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, oder neue Lebensphasen, in denen man hineinsteigt. Vielleicht ist es auch Hoffnungslosigkeit oder Resignation, weil sich die Situation, in der ich mich befinde, sich vielleicht nicht schnell verändern wird. Eine Krankheit, die sich lange schleppt, eine Ehe, in der die Probleme erkannt wurden, der Prozess bis zur bleibenden Veränderung aber sehr lang andauern würde. Oder der Wunsch nach einem Partner, der einfach nicht aufzutauchen scheint. Wenn wir vielleicht das alles zusammenfassen wollen in zwei Wörtern, können wir vielleicht es mit Hoffnung und Herausforderungen zusammenfassen. Ich finde, dass dieser Psalm diese beiden Aspekte aufgreift. Es wird im Angesicht von Herausforderungen gesprochen, jedoch ist er erfüllt mit Hoffnung. Weil der Psalmist weiß, zu wem er blicken soll und wer ihm bei dieser Herausforderung helfen wird. Ich finde es auch sehr passend zum Jahreswechsel, im Besonderen wegen dem letzten Vers, den wir hier lesen, in dem es vom Ausgang und vom Eingang die Rede ist. Wir gehen aus einem Jahr in ein neues hinein. Daher wäre es gut, sich Zeit zu nehmen und sich die Frage zu stellen, vor welche Herausforderungen stehe ich? Jeder, der sich Vorsätze gesetzt hat, steht unmittelbar vor Herausforderungen. Die Herausforderung besteht darin, die Vorsätze zu erfüllen. Oft denken wir vielleicht, wenn wir Vorsätze haben oder Vorsätze gesetzt haben, ich muss nur genug dranbleiben, mich nur zusammenraffen, genügend Kraft einsetzen und dann schaffe ich das. Doch ich glaube, ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt dir vielleicht, dass dieser Ansatz dir nicht weiterbringt. Ja, der ein oder andere hat vielleicht eins oder das andere geschafft von seinen Vorsätzen, das es sich vorgenommen hat. Aber wenn wir an Sonntag, an die Predigt an Sonntag denken, dann ist es die Güte Gottes, die Gelingen geschenkt hat und nicht das eigene Vermögen. Darum sollte die Frage, vor welcher Herausforderung stehe ich, direkt gefolgt werden mit, wo suche ich Hilfe, um meine Herausforderungen zu bewältigen. Und was uns der Psalm 121 deutlich machen will, ist, dass wir nicht verzagt und verängstigt umherblicken müssen, wer uns helfen wird, sondern dass wir mit Zuversicht vorwärts blicken dürfen. Lass uns daher den Psalm 121 unter folgendem Thema betrachten, mit Zuversicht ins neue Jahr. Und wir wollen 4 Beobachtungen machen. Wir sind erstens als Pilger zur himmlischen Stadt unterwegs. Zweitens, wir sind unter Gottes Aufsicht. Drittens, wir sind unter Gottes Geleit. Und viertens, wir sind als Geborgene in Christus. Erstens, als Pilger zur himmlischen Stadt. Warum sind wir als Pilger auf dem Weg zur himmlischen Stadt? Weil dieser Psalm, wie es in der Überschrift in Vers 1 steht, ein Stufenlied ist. Bei manchen von euch steht eventuell ein Wallfahrtslied. Eine Wallfahrt ist eine aus religiösen Gründen motivierte Reise zu einem heiligen Ort. Genau übersetzt bedeutet das Wort, das hier verwendet wird für Stufenlied oder Wallfahrt, ein Lied der Hinaufgänge, weil man zum Tempel hinaufgegangen ist. Heute sind solche Reisen als Pilgerreisen bekannt. Dieser Psalm wurde also unter anderem von dem Volk besungen oder gesungen, als sie sich auf dem Weg nach Jerusalem befanden. Oft zu bestimmten Festen oder wenn sie auch irgendwie näher wohnten, jedes Mal, wo sie zur Anbetung hinaufgingen. Wie ich jedoch vorhin gesagt habe, ist dieser Psalm zum Jahreswechsel passend wegen den letzten Vers, wegen Vers 8. Dieser Psalm wurde nicht nur auf der Hinreise zu Jerusalem gesungen, sondern oft auch auf der Heimreise. Und das können wir darin sehen, weil die ersten 2 Verse in der ersten Person beschrieben sind. Also, ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Während die Verse 3 bis 8 die zweite Person in zweiten Person die Rede ist. Zum Beispiel, dass dein Fuß nicht wankt oder er behüte dich. Und da ergeben sich 2 Gruppen. Es könnte sein, quasi auf dem Weg zum Tempel hin war es eine Gruppe Reisende und eine Person hat angefangen mit diesem Psalm die ersten 2 Verse gesprochen und die Rest der Gruppe hat den Rest des Psalms gesprochen. Aber es könnte auch sein, dass der Priester am Ende vor die Leute nach dem Fest, vor die Leute wieder auf der Heimreise waren, diese Verse 3 bis 8 ihnen als Trost und Zuversicht mitgegeben hat. Wir als Christen befinden uns als Pilger auf dem Weg zur himmlischen Stadt. Und dabei sagt Gott, dass wir unsere Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Schlachtopfer darbringen sollen, was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Oder anders beschrieben, was unsere Anbetung ist. So wie diese Pilger sich auf den Weg zur Anbetung gemacht haben, um Gott in Jerusalem anzubeten. So soll unser ganzes Leben quasi als Anbetung gestaltet sein. Daher ist dieser Psalm nicht eins, den wir nur singen können, vielleicht Sonntagmorgens, wenn wir aufstehen, bevor wir in den Gottesdienst gehen, sondern eigentlich jederzeit singen können. Zu jeder Lebensphase, zu jeder Zeit im Alltag, wo wir vor Herausforderungen stehen, wo wir durch unser Leben aber Gott anbeten sollten und möchten. Versetzen wir uns also in die Situation der Pilger damals. Die Reise nach Jerusalem war kein einfaches Unternehmen. Überall lauerten Räuber und Gefahren durch wilde Tiere oder Wetterumstände. Und wenn man sich Jerusalem näherte, standen einem Berge im Weg. Denn Jerusalem war von Bergen umzingelt und stand selbst auf einem Berg. Und genau da beginnt der Psalm. Die Pilgerreisende sehen die Berge und einer fragt oder sagt: Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Eine Frage, die sich hier bei Vers 1 stellt, ist, ob der zweite Teil vom Vers eine Frage oder eine Aussage ist. Also steht da, könnten wir es so verstehen, woher kommt meine Hilfe? Frage. Oder woher meine Hilfe kommt? Ausrufezeichen. Das Althebräisch hatte noch keine Interpunktion, also keine Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Daher wurden Fragen durch umgekehrte Wortstellungen oder Fragepartikel gekennzeichnet. Und das ist der Fall hier. Daher ist es offen, ob es eine Frage ist, als Frage zu übersetzen ist oder als eine Aussage zu übersetzen ist. Es gibt verschiedene Argumente, die beide Seiten gut belegen könnten. Jedoch führen beide zum selben Punkt. Nur gehen sie auf verschiedene oder über verschiedene Wege zu diesem Punkt hin. Der erste Weg ist, sich die Berge anzuschauen, zu sehen, welche Hindernisse sie darstellen und wie sie überwunden werden müssen, um in die Gegenwart Gottes zu gelangen und dann die Frage zu stellen: Wer wird mir helfen, dorthin zu kommen? Wer wird mir helfen, diese Hindernisse zu bewältigen? Und die Antwort ist: Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Er steht über die Berge, weil er sie erschaffen hat. Der zweite Weg ist, sich die Berge anzuschauen und zu wissen, auf welchem Berg Jerusalem steht und sich bewusst zu sein: Ich gehe zu dem einzigen Berg, wo ich Hilfe bekommen kann. In diesem Zusammenhang ist Vers 2 ein paralleler Gedanke, der dann bestätigt, dass die Hilfe von dem Berg kommt, von dem, auf dem der Herr wohnt, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich finde, wenn wir es als rhetorische Frage betrachten, greift es beide Aspekte auf. Es stellt es als Frage dar, aber die Antwort ist eigentlich eine ganz offensichtliche. Weil die Frage wäre: Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt offensichtlich von dem Berg, auf dem der Herr wohnt. Auf dem Berg, auf dem der Herr wohnt, der Himmel und Erde gemacht hat. Auf welche Anwendung könnten wir jetzt von diesen ersten zwei Versen ziehen? Als Christen, die auf einer Pilgerreise sind zur himmlischen Stadt, befinden wir uns nicht auf einem einfachen Weg. Es gibt oft viele Hindernisse, die überwunden werden müssen. Vor allem der alte Mensch, die alte Natur, die wir lernen müssen abzulegen und den neuen anzuziehen. Die Sünde, die uns Tag ein, Tag aus begleitet. Aber jedes Mal, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, stehen uns oft auch Berge im Weg, die uns es erschweren, zu ihm zu kommen. Wir werden vielleicht abgelenkt von Geräuschen, visuellen Dingen oder von der Berg, offensichtlich der Arbeit, die vor einem steht. Ich muss doch weitermachen, ich kann nicht die Gegenwart Gottes jetzt heute Morgen noch suchen. Es gibt aber auch immer wieder verschiedene Berge, die meinen, uns helfen zu können. Manchmal scheint uns das Geld zuzurufen: Ich bin die Lösung für alle deine Probleme. Du brauchst nicht die Gegenwart Gottes zu suchen. Manchmal ist es die Macht, die sagt: Wenn du diese oder jene Position hättest, könntest du vielleicht viel mehr erreichen. Oder frag doch diese Person, die viel Macht hat. Er kann dir bestimmt helfen. Manchmal ist es auch vielleicht die Vergnügung oder die Lust des Fleisches. Wenn du dir das gönnst, dann geht es dir gut. Du brauchst nicht die Gegenwart Gottes zu suchen. Ja, wir stehen manchmal vor Herausforderungen und die Probleme scheinen uns wie Berge vorzustehen oder uns einzuschließen. Und da fragen wir uns: Wie sollen wir das je bewältigen? Wer wird uns dabei helfen? Der Psalmist und die Pilger geben uns die Antwort. Wir heben unsere Augen, während wir nach Jerusalem gehen, denn unsere Hilfe liegt darin, zum Tempel zu kommen, in die Gegenwart Gottes. Unsere Hilfe liegt darin, dem Herrn zu begegnen und unsere Herzen vor ihm auszuschütten. Und es scheint manchmal so kontraproduktiv. Ich habe doch so viele Aufgaben, die ich erledigen muss. Ich muss eine schwere Entscheidung treffen und jede freie Minute nutzen, um zu recherchieren und Rat einzuholen. Und so gut und wichtig es auch ist, unserer Verantwortung nachzugehen, die anstehenden Aufgaben zu erledigen und sich zu informieren, bevor man eine Entscheidung trifft, sollte doch der erste und ein andauernder Schritt sein, Gottes Angesicht zu suchen. Manchmal erscheinen uns unsere Probleme wirklich groß und das liegt jedoch daran, dass unsere Perspektive völlig falsch ist. Ich bin dem Problem dann oft zu nah. Es ist direkt vor Augen und ich sehe das große Ganze nicht und meine Perspektive ist blockiert. Das ist so wie, wenn man zur Sonne blicken würde und man könnte eigentlich fast mit seinem Daumen die Sonne komplett ausblenden. Und man so denkt, dass die Sonne, die eigentlich ein Riesenstern ist, mit so einem kleinen Daumen zuzudecken. Es ist einfach, weil die Perspektive falsch ist. Aber wenn wir zu Gott kommen, wenn wir seine Gegenwart suchen, unsere Herzen bei ihm ausschütten und uns vor Augen halten, dass der Gott, zu dem wir beten, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dann schrumpfen unsere Probleme angesichts seiner Macht auf eine überschaubare Größe. In diesem Psalm steht nicht, dass wenn wir zu Gott kommen, all unsere Probleme einfach verschwinden. Dann haben wir keine Herausforderungen mehr, die uns begegnen. Er sichert uns vielmehr zu, dass wir als Pilger immer mit der Gegenwart Gottes rechnen dürfen. Und das auf zwei Wege. Und das führt uns zu den Punkten 2 und 3. Wir sind stets unter seiner Aufsicht und wir sind stets unter seinem Geleit. Und zuerst wollen wir uns anschauen unter Gottes Aufsicht. Ab Vers 3 beginnt der Zuspruch, der zu der Gruppe gesagt wird oder die Gruppe zu diesem einen, der den Psalm angefangen hat zu singen, spricht. Und der Begriff Hüter kommt in den Versen 3 bis 8 5-mal vor. Also könnten wir sagen, das Thema dieses Psalmes ist oder handelt über behütet sein. In den letzten beiden Versen steht es nicht als Hüter, sondern als Behüter da, aber es ist der gleiche Wort. Es wird dem Pilger zugesichert, der Herr wacht über dich. Und das wird auch auf drei verschiedenen Wegen deutlich gemacht. Das sind die drei Punkte, die wir jetzt noch anschauen, der Punkt 2, der Punkt 3 und der Punkt 4. Der erste Weg ist, auf dem die Behütung deutlich wird, sehen wir in diesen Versen 3 bis 4. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels, er schlummert nicht und schläft nicht. Die Pilgerreise hat manchmal Tage gedauert, wenn sie weiter weg im Norden gewohnt haben oder auch auf der anderen Seite vom Jordan. Dann hat es einfach länger gedauert, bis sie nach Jerusalem gekommen sind. Und da kann es mal sein, dass sie schlecht geplant haben und noch zur Dämmerung unterwegs sind oder auch es vielleicht nicht zur nächsten Großstadt geschafft haben und in irgendeinem Dorf dann übernachten müssten. Und in solchen Fällen gab es keinen Schutz, weil die Städte, die hatten Mauern und die waren gesichert und da wollte man oft hinkommen, weil da war man dann sicher. Gerade vor Räubern oder Leute, die einem überfallen wollten. Aber es waren auch Gefahren, die überall lauerten. Eventuell auch auf dem Weg. Letzten Endes, kurz vor man zum Berg kam, waren die Wege nicht so ausgebaut, wie wir sie heute haben. Da könnte man einfach vielleicht auf einem Stein ausrutschen und sich verletzen oder vielleicht sogar einen gefährlichen Abgang machen. Und in diesem Psalm, in diesen zwei Versen, steht, dass der Herr nicht zulassen wird, dass dein Fuß wanke. Und dann beschreibt es, oder was es ihn beschreibt, ist, er beschreibt es als Hüter, der nicht schlummert und der nicht schläft. Welcher Beruf würde euch einfallen, wenn ihr diese beiden Verse liest? Jemand, der aufpasst und der seine Augen nicht zuschließen darf. Eventuell eine Leibwache oder ein Bodyguard. Was darf ein guter Leibwache nie passieren? Er darf die Person, die er beobachtet, nie aus dem Auge verlieren. Und auf gar keinen Fall darf er seine Sicht verlieren, indem er kurz seine Augen schließt, um eine Pause zu machen oder sich zu erholen. Er muss ständig wachsam sein. Seine Augen müssen offen sein. Wir alle kennen es, wenn wir müde sind, dann werden wir tollpatschig und machen Fehler, Leistungsfehler. Bei manchen ist es eher morgens, bei manchen ist es eher Richtung abends. Wir können zuversichtlich ins neue Jahr gehen, weil wir wissen, dass Gott seine Augen auf uns hat und wir uns unter seiner Aufsicht sind. Da er schläft nicht und darum kann nichts schiefgehen. Er schläft nicht und schlummert nicht. Er wird also nicht müde und braucht keine Pause. Wir hingegen brauchen Schlaf und Erholung, aber Gott nicht. Selbst wenn wir nachts unsere Augen zumachen, bleibt er wach und behütet uns. Und das darf uns gerade Ruhe geben, uns zum Schlafen zu legen. Vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, gerade wenn sie Leid erfahren, wenn schlimme Dinge passieren, wirklich schlimme Dinge, Verlust der Gesundheit, Verlust von Körperteilen durch einen Unfall, Tod von geliebten Menschen, von Kindern, wenn Missbrauch geschieht oder Naturkatastrophen auftreten. Gott, warst du da? Wo bist du? Hast du geschlafen? Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schläft und schlummert nicht. Das machen andere Götter, die angeblich Götter sind. Wir erinnern uns vielleicht an 1. Könige 18, wo Elia die Priester von Baal und Asherah anstichelt und sagt, ihr sollt lauter rufen, weil vielleicht schläft ja der Baal. Doch der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist nicht wie Baal oder Asherah. Er schläft nicht und schlummert nicht. Und das wurde deutlich auch bei Elia, weil bei dem ersten Ruf Gott auch Feuer vom Himmel sandte. Im vierten Punkt werden wir uns sehen, wie wir dann solche Situationen von Leid unter der Aufsicht Gottes betrachten dürfen. Manchmal begehen wir denselben Fehler wie die Propheten Baals und denken, wir müssen unglaublich viel Energie aufwenden, um Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist jedoch nicht der Fall. David sagt uns, dass die Gedanken des Herrn über uns zahlreicher sind als der Sand am Meer. Er denkt immer an dich. Deine Situation ist ihm stets bewusst. Er schläft nicht und schlummert nicht. Seine Augen sind stets offen und du bist unter seine Aufsicht. Was für ein Trost ist das für diejenigen, die dies im Glauben annehmen. Wir haben gesehen, dass wir als Pilger immer mit der Gegenwart Gottes rechnen können. Er behütet uns, weil wir erstens unter seiner Aufsicht sind. Zweitens, weil er uns begleitet. Unter Gottes Geleit. In den Versen 5 und 6 lesen wir diese zweite Art und Weise, wie Gott uns behütet. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten unter deiner rechten Hand. Nicht wird die Sonne dich stechen am Tag, noch der Mond bei Nacht. Also der zweite Weg, wie Gott uns behütet, ist, indem er seine Gegenwart uns bewusst macht. Also er begleitet uns auf unserem Weg. Die Aussage, der Herr als Schatten über deine rechte Hand, bedeutet nicht, dass Gott nur ein Schatten spendet, der über deine rechte Hand gilt. Schatten war damals auf lange Pilgerreisen sehr wichtig, damit man nicht schnell verdurstet, weil es oft auch durch Gebiete ging, wo es trocken war. Und da war Schatten sehr, sehr hilfreich, damit man es besser durchgekommen ist und nicht zu viel Wasser verliert. Da kam mir eine Situation hier, wo ich zuerst das gelesen habe, über das Schatten über der rechten Hand, eine Situation in dem Sinn, was es genau nicht bedeutet. Es war, als ich noch in der Schule war, da machten wir mit unserer Familie einen Urlaub am Strand und am Tag fuhren wir dem Boot hinaus zu einem Korallenriff. Meine Mutter hatte einen Schirm dabei, weil sie die starke Sonne von Indien nicht ganz so erträgt und sie wollte keinen Sonnenbrand bekommen. Am Abend, als wir zurückgekommen sind, bemerkte sie, dass ihre rechte Hand doch einen ziemlich schmerzhaften Sonnenbrand bekommen hatte. Wir haben alle gerätselt, wie das passieren konnte. Bis wir draufkamen, sie hatte sich mit der rechten Hand am Boot festgehalten. Und der Schatten vom Schirm ging genau bis zur Mitte von der Hand. Aber sie hat es erst viel zu spät gemerkt. Also Schatten über der rechten Hand ist nicht, dass es nur über die rechte Hand gilt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, weil die rechte Hand oft die dominante Hand ist, dass es das ganze Handeln der Person anspricht. Alles, was man tut, wird unter Gottes Schatten stehen. Mit Vers 6 werden zwei Extreme beschrieben und damit alles dazwischen mit einbezogen. Die Hitze bei Tag und die Kälte bei Nacht. In allen Situationen, in denen du bist, mit allen Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast und den Schwierigkeiten, die auf dem Weg zur himmlischen Stadt dich begegnen, ist Gottes Gegenwart mit dir. Wie komme ich auf den Gedanken der Gegenwart, wenn hier doch nur von Schatten die Rede ist? Vorhin hatten wir, dass durch Schlaf und Schlummer die Augen die aktive Rolle spielen. Hier mit Schatten ist es wichtig, dass es ein Objekt benötigt, um einen Schatten zu werfen. Also irgendwie ist Gott da, um Schatten zu spenden. Ich glaube, ein sehr deutliches Beispiel von dem, das wir sehen in der Bibel selbst, ist während der Wüstenwanderung von den Kindern Israels. Gottes Gegenwart war stets bei ihnen und es hat sie geführt. Das lesen wir in 2. Mose 13. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich bei dem Tag nicht vom Volk, noch die Feuersäule bei Nacht. Also tagsüber führte die Wolkensäule und die Wolkensäule führte nicht nur, wir lesen von anderen Berichten, dass die Wolke auch Schatten spendete für das Volk während der Wüstenwanderung, was sehr, sehr wichtig ist. Und die Feuersäule leuchtete nicht nur, sondern spendete auch Wärme. Wie dieser Pilger wandern auch wir manchmal durch trockene Gebiete. Hast du jemals das Gefühl, dich in einer feurigen Prüfung zu befinden? Auszuprellen, keine Kraft mehr zu haben, weiterzukämpfen, weiterzumachen. Irgendwie denkst du, ich schaffe es einfach nicht mehr. Dann nimm diese Verse für dich in Anspruch. Du bist nicht allein in der Situation, in der du steckst. Der Herr ist mit dir. Und er wird dafür sorgen, dass dich diese Situationen nicht erdrücken werden, egal wie brutal sie auch scheinen mögen. Aber lass uns doch ehrlich sein. Können wir wirklich sagen, dass das, was wir erleben, nicht Stiche sind, die uns zutreffen? Physische Schmerzen, emotionale Schmerzen, psychische Schmerzen? Sind es nicht Stiche, obwohl Gott gegenwärtig ist? Und die Antwort, wie beim ersten Punkt, wird auch im vierten wieder folgen. Wie sollen wir solche Situationen, solche Stiche verstehen, wenn Gott doch gegenwärtig ist? Bevor wir uns den vierten Punkt anschauen, können wir diese zwei Zusprüche folgendermaßen zusammenfassen. Im ersten ging es um die Füße und dass Gott seine Augen stets auf uns hat. Im zweiten ging es um die Hände und dass Gott stets bei uns ist. Wir können also mit Zuversicht ins neue Jahr gehen, denn egal wohin wir gehen oder was wir tun, Gott sieht uns und ist bei uns. Aber wie können wir das sicher wissen? Und das sehen wir jetzt im vierten Punkt. weil wir als Pilger unterwegs sind, als Geborgene in Christus. Wenn uns in den Versen 3 bis 6 bereits, wir haben uns in den Versen 3 bis 6 bereits die Frage gestellt, wie wir in schweren Situationen dennoch sagen können, dass Gott uns behütet. Und diese Frage, die aufkommt, wird deutlicher in Vers 7. Wie sollen wir diesen Zuspruch verstehen? Der Herr wird dich behüten vor allem Bösen. Er wird behüten deiner Seele. Der Herr wird mich behüten vor allem Bösen? Das scheint doch oft nicht der Fall zu sein. Es ist wichtig, den Zusammenhang von Vers 7a und von Vers 7b zu sehen. Vers 7b ist eine genauere Beschreibung dessen, was in 7a gemeint ist. Schutz vor dem Bösen bedeutet nämlich nicht, dass du ein sorgenfreies und leidenfreies Leben führen wirst. Wir wissen, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, die Welt hat mich gehasst, sie werden auch euch hassen. Und der Feind ist stets daran gesetzt, uns unsere Freude zu rauben, unser Leben auf dieser Pilgerreise schwer zu machen. Und Jesus hat auch seinen Jüngern im Vater unser gelehrt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Bewahrung, die wir erleben dürfen, reicht viel tiefer als nur auf die äußerlichen Stiche, die die Situationen uns beifügen. Die Bewahrung, die wir erleben dürfen, betrifft unsere Seelen. Gott mag uns durchs Tal des Todes Schatten führen, aber er wird bei uns sein, auch wenn alles Äußerliche zerfällt. Das Böse, das uns nie erreichen wird, ist, dass wir verloren gehen. Das ist etwas, das unsere verfolgten Geschwister sehr deutlich erleben. Sie erfahren unbeschreiblichen Schmerz und bleiben dennoch unserem Herrn treu, weil er sie in seinen Händen hält. Der Feind wird es nicht schaffen, auch nur eines der Kinder Gottes aus der Hand Gottes zu reißen. Gott hat uns versichert, dass er uns ans Ziel bringen wird. Aber woher können wir diese Zuversicht nehmen? Diese Zuversicht haben wir in Jesus Christus. Der Grund, weshalb wir von allem Bösen behütet sind, ist, dass wir in Christus hinein versetzt wurden. Wir wurden mit ihm eins gemacht. Jesus Christus hat für das Böse in uns bezahlt, das uns von all dem Guten getrennt hat. Wenn wir unseren Seelen ihm anvertrauen, können wir die Welt verlieren, aber unsere Seelen bleiben bewahrt. Wenn wir jedoch meinen, die Welt gewinnen zu können und zu wollen, dann werden wir unsere Seelen verlieren. Unsere Seelen sind in Christus verborgen. Und darum dürfen wir diese Zuversicht haben. Wir brauchen oft einen Perspektivenwechsel von unseren Problemen, die uns hier wie Berge erscheinen, zu dem Blickwinkel von oben, wo wir das größere Problem sehen, unsere Sünde, die uns von Gottes Gegenwart trennt. Doch dieses Problem hat Christus bereits beseitigt. Und darum dürfen wir jedes Mal, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, mit Zuversicht, mit Freimütigkeit in Gottes Gegenwart kommen, weil dieses große Problem beseitigt wurde. Wisst ihr, diese Gewissheit können wir immer in der Gegenwart Gottes finden. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, fühlen wir uns sicher und geborgen. Wir fühlen uns, als wären wir an einem Ort des Segens, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Aber was ist mit den Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, auszutreten, weil wir wissen, dass unser Weg nicht der richtige ist und unsere Beziehungen zu ihm nicht mehr so stark sind wie früher? Dann denken wir, sicherlich jetzt ist er nicht bei mir. Doch diese Verse sagen uns, dass Gott uns bewahrt, egal wo wir sind. Er wird auf die eine oder andere Weise unsere Seelen bewahren und uns sicher zu ihm zurückziehen. Denn er hat den Eingang zu der wirklichen Welt gesichert, in der es keinen Ausgang mehr geben wird. Die ewige Freude und Gemeinschaft, die wir mit ihm dann haben werden. Die Gegenwart, die nie zu Ende gehen wird. Am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, vor welchen Herausforderungen du stehst und wo du Hilfe suchst. Und auf dem Weg, die Gegenwart Gottes zu suchen, können wir sagen, dass wir als Pilger die Herausforderungen vor Augen haben, mit denen wir zu Gott kommen dürfen. Aber jedes Mal, wo wir in unseren Alltag hineinschreiten, dürfen wir wissen, dass Gott mit uns geht, dass wir unter seiner Aufsicht sind, unter seinem Geleit und mit Zuversicht auch in unsere Herausforderung hineinsteigen dürfen. Und darum, egal welche Herausforderungen auch vor uns stehen, lass uns auf die Hoffnung blicken, dass Gott mit uns ist. Amen.